Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Take a Seat. Heute ist der Luca Eichmann bei mir, der Gastgeber von der bekannten Luzerner Brasserie Bodu. Wo Gast und Mitarbeiter gemeinsam in eine andere Welt eintauchen. Ein Stück Frankreich, zumindest in der Luzerner Altstadt. Wie er immer herausfindet, welche Wein zu wem passt, warum er am liebsten seine Mitarbeitenden halbieren möchte und wie viele Weinflaschen er in seinem Leben schon entkorkt hat.
SHL Podcast. Take a seat and listen to passionate professionals bei SHL, Schweizerische Hotelfachschule Luzern.
Ja, Luca, schön bist du bei mir heute. Viele Restaurantbezeichnungen sind selbsterklärend, aber bei einigen muss man länger nachdenken. Und das ist aber genau bei der Brasserie, die du führst, ist das der Fall. Wie spricht man den Namen eigentlich richtig aus?
Man spricht ihn so aus, wie man liest, Bodu. Es ist aber sehr verwirrend, weil die Franzosen sagen dann Bodu, weil es U natürlich als Ü aussprechen. Aber es ist eigentlich eine Vereinfachung vom Namen Bodu Beaudoux. Also,
das war der frühere Inhaber, oder?
Genau, das war der Richard Bodu, der es eröffnet hat. Jetzt vor 25 Jahren gut. Nächstes Jahr haben wir das Jubiläum, das wir feiern werden. Und das gibt damals ein bisschen Verwirrung. Aber bei uns ist es ein bisschen intern, ein bisschen der Running Gag, dass man gesagt hat, ja, wir gehen jetzt ins Bodu. Ja,
genau, das gehört man ab und zu. So, sag, wir gehen ins Bodu. Ja. Das ist nicht so gut. Aber man richtig sagt man Bodu.
Genau.
Das Haus hat ja eine lange Geschichte. Hat ja eigen, das Gebäude heisst ja Raben, habe ich gelesen. Man findet ihn noch im 17. Jahrhundert, habe ich gesehen. Von dort her kommt es. Was ist noch von dieser Zeit im heutigen Haus noch da?
Ja, die Räumlichkeiten sind in dem Sinn sind gegeben, eben von dort weg. Es ist sogar noch ein Gemälde im einen Raum. Das ist jetzt noch nicht öffentlich. Da sind wir jetzt am Recherieren, wo wir dann auch ein Säli machen. Und dort ist noch eine Wandmalerei. Und das Bild ist von 1536. Also es geht wirklich sehr weit zurück. Und so im 17. Jahrhundert rum ist das erste Mal auch das Ausschankrecht in diesem Haus gegeben worden, wo dann so ein bisschen das Gastronomische dann so ein bisschen den Weg gefunden hat.
Mhm. Aber es ist eine ganz andere Art von Restaurant gesehen. Kann man gar nicht vergleichen mit der heutigen Brasserie, oder?
Nein, gar nicht.
Was also, ist denn dort serviert worden?
Vorne war auch die Marianne Kaltenbach drauf, ein grosser Name, der ja die Kochbücher geschrieben hat. Hat dann eine gut bürgerliche, wehrhaftliche Küche gehabt, also Schweizer Küche. Und das war sehr bekannt gewesen. Und sie hat es unter dem Haus zum Raben geführt gehabt. Wo sie dann aufgehört hat, ist in etwa 5 Jahren ist es so ein bisschen immer wieder dazwischen genutzt worden. 2, 3 Wirte, die sich dort probiert haben und etwas haben wollen machen, aber nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann im 19.
20 Jahre ist das gewesen, oder? Plus, minus.
Die Zwischennutzung?
Nein, nachher jetzt die Umgestaltung zur Brasserie. Das war etwa vor 20 Jahren gewesen, oder so.
Genau. Also jetzt 24 Jahre, nächstes Jahr 25. Ist im 19., jetzt muss ich rechnen, 97.
25 länger. Das ist gut. Rechnen wir nicht da.
Genau.
Aber also so ein Restaurant für das Bodu gibt es in der Stadt Luzern kein zweites Mal. Mhm. Was macht denn das Bodu so speziell?
Das Bodu macht es natürlich so speziell, weil es ist, wenn man dort reingeht, man taucht wirklich so in die französische Savoir-vivre, in die Welt rein. Und man fühlt sich dann wirklich gerade so, jetzt ist man auf einer, in einer anderen Welt. Man schaltet ab, also auch zum Arbeiten. Ich habe vor 11 Jahren angefangen dort, noch im Service. Wenn man dort drin war, haben wir den Alltag einfach komplett vergessen. Und es ist natürlich Details von der Ambiente, von der Dekoration. Es ist nichts von den Stangen. Es ist alles zusammengetragen von verschiedenen Flohmärkten. In Lulland hat Bodu da mal viel eingekauft und natürlich auch in Frankreich selber. Und ich selber bin ja mehrmals im Jahr in Frankreich und wenn ich wieder Sachen sehe, dann kann ich auch immer wieder solche Sachen kaufen, um gewisse Sachen ersetzen oder ergänzen. Und dann gibt es natürlich einen eigenen Charme und so das warme, wohlfühlende, wo man natürlich bei anderen Konzepten, wenn man das neu eröffnet und dann alles einkauft, nicht hinbringt. Mhm.
Das ist sozusagen ein französisches Brockenhaus.
Ja, kann man sagen. Ja, wir haben da viel Gäste, Franzosen, die kommen und die dann sagen, hey, es ist noch französischer als bei Ihnen. Mhm. Weil wir natürlich voll auf das Französische setzen Und in Frankreich selber ist natürlich das nicht mehr so wichtig, weil die ja in Frankreich sind. Und dann fühlen sie sich wie auch ein bisschen zurückversetzt in das Französisch. Und das ist natürlich dann das schönste Kompliment, das wir haben können.
Aber Luca Eichmann tut alles andere als Französisch.
Das ist so. Sonst kannst du einfach sagen, Luca Eichmann.
Das ist auch schön. Luca Eichmann.
Oder Luca um de Chien.
Luca, auf was du besonders Wert legen für die Gastronomie? Das ist ein wichtiger Teil von Bodo.
Bei uns ist ganz klar das Französische. Durch und durch mit den französischen Speisen, Klassiker, wo man wirklich die Speisen, die man bei uns isst, eigentlich auch im Französischen so findet. Also es ist auch sehr Basis. Es ist für Köche und alles ist das wirklich so das, was sie gelernt haben in der Ausbildung, ist hier wirklich das A und das O. Und wir sind natürlich spezialisiert auf den Wein, speziell den Bordeaux, wo ich auch Passion dafür zu meiner Anfangszeit entdeckt habe, mit dem Bodo zusammen dann angefangen habe, Sachen zu probieren und das jetzt auch weitergeführt habe und fast noch ein bisschen fanatischer als Bodo das gemacht hat. Also ich habe wirklich auch ein Aussenlager, wo ich Wein einlagere, liegen lasse, 5 bis 15 Jahre bleibt das dort und erst dann auf die Karte nehmen, wenn es dann wirklich eine Trinkreife hat.
Kann man auch sagen, dass du in deiner Studienzeit oft im Bodo gesehen bist und du bist wirklich gezielt das Glas Wein trinken, also Bordeaux-Wein trinken, ist das so?
Ja, also ich habe auch während dem Studium habe ich auch noch gearbeitet. Also am Wochenende bin ich immer noch am Arbeiten und durch das den Bezug immer gehabt. Bewusst Praktika habe ich nicht gemacht im Bodo, obwohl der Bodo mich auch gefragt hat. Aber dort habe ich halt wie andere Sachen noch gesehen. Aber es ist schon für uns ein Place to be gewesen. Und auch mit den Kollegen sind wir immer ein bis zweimal im Semester ins Bodo gegangen, weil es natürlich lässig war.
Und das allererste Bordeaux-Glas sei offenbar ein Château La Dominique 2004 gewesen.
Mit dem Herr Bodo zusammen.
Ist das so gewesen?
Aber mein erstes Glas ist, jetzt muss ich überlegen, ist, glaube ich, ein Schießgurt 2000 gewesen.
Ah, gut.
Aber es war 2-3 Jahre vorher gewesen.
Deine Weinkarriere vorher angefangen. Und dann hat er das Feuer für den Bordeaux gefacht.
Genau.
Das hat dich einfach gepackt, oder?
Es ist einfach so die Faszination, die ich gesehen habe, bei den Gästen, bei den Leuten, der Austausch über wie, welle und was und alle immer nach dem Bodo gefragt und als ich dann angefangen habe, wirklich dann auch die Sachen probieren, habe ich dann mal gefragt, ja, ich interessiere mich für Bordo, habe dann ein bisschen recherchiert mit ihm geredet, versucht zu reden, er war sehr distanziert gewesen. Und irgendwann ist er am Morgen, als ich am Aufdecken war, um 9 Uhr, das Brasserie-Bar angemacht habe, ist er raufgekommen aus dem Keller und sagt so, Luca, komm schnell. Macht er eine Flasche auf, eben der Dominik 04, schenkt mir das Glas ein. Ich das erste Mal so, wow, cool, er bringt mir das Glas. Ich so, ja, es ist noch ein bisschen früh. Und er so, nein, es ist nie zu früh.
Aber du hast genau gewusst, was für ein Wein jetzt kommt. Kann man beschreiben, was ist das für ein Wein gewesen, der Dominik 2004? Das ist sicher, wenn du müsstest beschreiben, wie ist der gewesen?
Ja, er ist sehr schön fruchtig gewesen. Natürlich so die erdigen Töne, die typisch sind, aber auch das Bärige. Also das ist wirklich für mich dann gerade so wirklich etwas Schönes gewesen, eine schöne Erfahrung. Ich habe mich auf das Glas konzentriert. Dann wollte ich ein bisschen darüber reden und dann war der Bodo schon wieder weg. Und ein paar Stunden später, als ich ihn wieder gesehen habe, habe ich dann versucht, dann über den Wein zu reden. Und er hat nur so ein bisschen geschmunzelt, 2-3 Worte gesagt, aber hat dann wie so ein bisschen gemerkt, okay, ich bin da ein bisschen fasziniert. Und dann hat das so ein bisschen den Lauf genommen, dass er mir dann jemanden wieder mal etwas geht zum Probieren.
Eine Flasche gebracht hat, eine gute, oder?
Genau.
Du bist ja noch nicht so der Weinspezialist gewesen, also da hast du dich interessiert, den Wein hast du gut gefunden, hast gemerkt, Bordeaux ist schon ein bisschen die Richtung, die mich interessiert. Wie hat sich denn dein Weinwissen weiterentwickelt? Was hast denn du gemacht?
Es hat dann auch im Bodo dann angefangen, dass ich dann auch gefragt habe, mal eine Flasche, ob wir am Vier oben abkaufen dürfen und die auftun mit dem Team zusammen. Dort hat mal eine Mitarbeiterin zusammen gearbeitet, wo wir beide sehr fasziniert waren. Und dann hat das ein bisschen angefangen, dass wir wirklich nach und nach immer wieder mal etwas gezielt genommen haben, die Weinkarte davon kennenlernen haben. Und dann auch privat dann geschaut haben, okay, wo kann ich gehen, Bordeaux probieren, sei das mal im Möwenpick Weinkeller, wo es viele Sachen offen hat, oder spezifisch mal ein Bordeaux-Degu. Es war vom Coop-Weinchef gewesen. Viel essen natürlich auch, auswärts, das ja dazu gehört, wo man auch gezielt immer Bordeaux probiert hat. Und ja, so eigentlich durchs Trinken.
Und Reisen, natürlich, du bist auch viel in die Gegend gegangen, reisen.
Das
machst
ist
du, glaube ich, heute noch, oder?
Genau, das ist noch eine, dann gekommen. Das ist dann nach der Ausbildung eigentlich gekommen.
Mhm, aber das machst du heute noch, oder? Du bietest die Reisen an.
Genau, richtig.
Die Leute sollen nicht nur den Wein kennenlernen, sondern auch die Gegend, die Menschen, die dort leben. Genau. Wie bist du auf das gekommen?
Durch das, dass ich jedes Jahr an der Primeur bin, das sind die Degustationswochen, die grossen in Bordeaux selber anfangs Jahr, also so im April, wo die ganze Welt dort ist, um die Fassproben zu probieren. Das ist natürlich auch immer ein riesen Erlebnis, wo man 150 Wein am Tag durchprobiert und etwas vom Intensivsten ist. Dann den Leuten noch mal erzählt haben, dass ich wieder dort war und viele immer so gefragt haben, ja, kann man auch mitkommen? Und diese Woche, das geht natürlich nicht, weil das natürlich wirklich für Profis und für Kritiker und alles ist. Haben wir wie mal so gesagt, ja komm, wir können ja mal selber in so einen Bordeaux-Reise organisieren. Und haben dann ein paar Leute mitgenommen gehabt. Und durch das haben wir dann so ein bisschen angefangen, auch Bordeaux-Reisen zu organisieren. Wo ich das jetzt auch anbiete, jetzt natürlich ein bisschen zusammengebrochen ist, die Situation, ja. Corona. Aber grundsätzlich, wenn Leute interessiert sind, dann tue ich mit denen zusammen solche Reisen planen. Und durch das, dass ich dort recht vernetzt bin, auch mit gewissen Negotien zusammenarbeiten, können wir da wirklich Sachen organisieren, die man sonst als Privat, wenn man in die Gegend geht, keine Chance hat.
Ich habe es auch schon erleben, wie du Wein verkaufst, also wie du anbietest. Und die Kunst ist es ja, einen komplexen Wein unkomplizierten Gast zu bringen. Wie macht man das?
Ja, am Anfang muss ich immer ein bisschen herausfinden, was der Gast will. Sie wollen immer eine Weinempfehlung. Und dann sagen sie, ja, einen guten Wein. Und ich frage halt immer so, okay, was erwartet ihr heute vom Wein? Und dann sind die meisten gerade mal zuerst stocken, so, ja, er muss gut sein. Dann sage ich, ja gut, dann bringe ich euch irgendetwas, das ist ein guter Wein, ja. Den würde ich jetzt trinken. Aber ich will ja wissen, was trinkt ihr? Und dann versuche ich ein bisschen das Gespräch mit ihnen zu führen, was sie sonst trinken. Ich kenne ja nicht alle Weine weltweit, aber wenn es so ein bisschen die Regionen oder Trauben, was auch immer, damit ein bisschen rausgespüren, ist es leicht, ist es elegant, ist es schwer, ist es vollmundig, ist es gereift, dass ich dort so den Gast kann abfangen kann. Und wenn ich unsicher bin, dann versuche ich auch mit zwei, drei Sachen, die ich halt offen habe, schnell zwei, drei Sachen probieren, damit ich in der Richtung habe. Und das ist sicher etwas, wo immer wieder Spass macht, dass man den richtigen Wein dann für einen Gast bringt. Und ja, es ist natürlich auch tagesabhängig und wie ich es dann gerade auch den Gast gerade wahrnehme. Aber dort treffe ich eigentlich sehr gut. Und mir ist dann auch wichtig, dass es dann stimmt. Und wenn es dann mal nicht stimmt, dann möglichst schnell einen Ersatz suchen. Ja, das ist immer spannend. So entstehen dann auch die besseren Gespräche, als wenn ich sage, ja, da, meine Empfehlung.
Trinke das und fertig.
Genau. Da musst du jeden ein bisschen abfangen.
Wie viele Flaschen hast du in deinem Leben schon entkorkt?
Das im Jahr probiere ich sicher zwischen 500 und 600 Flaschen Wein.
Selber?
Ja.
Okay.
Aber nicht, dass ich die ganze Flasche trinke.
Ja, klar, das war nicht die nächste Frage. Aber,
ja. Nein, es sind mehr eigentlich. Ja. Wenn nur schon in der Primärwoche, wenn ich bin, sind das 400 Wein, die ich probiere. So. Das ist gegen die 1000 rum, ja.
Ja.
Und dann, ja, das ist immer wieder spannend.
Nicht wenig?
Nein, ja gut, es sind nur 3 pro Tag.
Und der Grundstein für deine Karriere in dieser wunderbaren Gastronomie hast du da jetzt letztendlich bei uns in der SR gelegt. Denk mal ein bisschen zurück, was kannst du dich da noch erinnern in dieser Zeit, von deiner Ausbildung?
Die SR war eine sehr coole Zeit gewesen. Also, ich meine, wir reden auch heute noch viel darüber und das ist ja immer das Thema, natürlich, wenn es um die SL geht, dass man wirklich coole Leute kennenlernt. Auch das System mit den Semesterstufen, Praktika und alles, dass man am Anfang aktiv die Studenten muss bekochen, bedienen, Zusammenhalt zwischen den Leuten. Und das ist schon cool. Und für mich ist auch die SL eine gute Ausbildung gewesen, weil ich bin nicht so der Akademiker. Ich bin wirklich der Praxistyp. Und durch das hast du immer ein Semester gehabt. Nachher wieder ein Praktikum, weil du kannst das Gelernte anwenden. Auch wieder ein bisschen den Kopf frei bekommen und dann dich wieder aufs nächste Semester vorbereiten. Und das war für mich dann eigentlich wie perfekt gewesen.
Und ich habe schon gesehen, dass viele auf den Schluss sagen, immer wieder Leute von der SL bei dir das Praktikum machen, oder?
Das ist so, ja. Das ist natürlich eine gute Quelle, sage ich jetzt mal, weil das viele gute Leute hat. Die haben Motivation, Ambitionen. Und ich natürlich auch, weil ich das auch selber erlebt habe, weiss ich, wie wichtig ein Praktikum ist. Und durch das arbeite ich gerne mit diesen Leuten zusammen. Und es bringt auch immer wieder frischen Wind. Ich arbeite viel mit Studenten, mit Aushilfen. Mhm. Und das gibt allgemein auch einen guten Mix, wenn man ein bisschen verschiedene Charaktere und Leute hat, die ja.
in Betrieb reinkommen. Ja.
Genau.
Und wie viel SL steckt im Bodu und jetzt eben im neuen Baby, ja, für ein Schlusszeichen, hier Storchen?
Wie viel SL?
Ja, von dem SL-Geist in deinem Unternehmen, wie viel ist da oben? Was hast du mitgenommen aus der SL in dein Unternehmen? Oder was hast du mitnehmen?
Aus der SL konnte ich viel mitnehmen, Basiswissen, Grundwissen, Betriebswirtschaft, Buchhaltung und natürlich auch das Gastgeberische. Viel war schon gegeben, gerade im Bodu. Das war natürlich jetzt nicht etwas, was wir neu aufbauen mussten, sondern wir haben das übernommen. Dort bin ich so ein bisschen reingerutscht und dort habe ich nicht viel verändern, sondern schauen, was ist wichtig, wo man muss erhalten muss, den Geist und den Spirit, dass das Brasserie bleibt. Aber ich kann natürlich nicht den Bodu ersetzen, sondern muss mich selber sein. Und dann hat man natürlich hindurch viele Sachen können optimieren, weil das natürlich auch noch aus einem alten Patronat gekommen ist. Auch Qualität bei gewissen Sachen, sei das von vollautomatischen Maschinen auf Siebträger, viele Sachen, die man auch in der Hotelfachschule so Qualitätspunkte natürlich auch lernt. Und dort so punktuell integrieren.
Hotelier und Gastronomie hat ja eine schwere Zeit hinter sich. Oder besser gesagt, man steckt immer noch in einer eher unangenehmen Phase. Viele haben darunter gelitten oder leiden unter dieser ganzen Pandemie. Hast du aber auch Chancen gesehen in dieser Zeit?
Es hat auch Chancen gegeben und das sind auch Sachen, die wir natürlich dann auch ausnutzen konnten. Anpassungen, die man vorne sich nie getraut hat. Man war natürlich wie so in einem Hamsterrad drin und der Leistungsdruck war enorm. Man wollte immer mehr machen oder müssen machen. Die Erwartungen waren hoch. Und dadurch, dass wir jetzt mal einen Lockdown hatten, haben wir viele Sachen mal so zuerst durchschnaufen und dann Kleinigkeiten anpassen, die Öffnungsseite vielleicht mal ein bisschen anpassen. Nicht zum Abstrich machen, aber einfach mal so ein bisschen sagen, hey,
Piano,
wieder zurück. Genau, und einfach mal so ein bisschen auf das Kernthema wieder konzentrieren. Durch das, dass wir auch 365 Tage offen haben, haben wir natürlich können viele Sachen ein bisschen nutzen mit neuen Streichen, die WCs umbauen, Polstergruppen neu beziehen, so ein bisschen so Sachen.
Also kann man sagen, Corona sei Dank, dass man nicht in eine Wand hineingefahren ist?
Ja, ein Stück weit schon. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in eine Wand hineingefahren wären. Wir haben gute Energie gehabt und sind auf einem sehr guten Kurs gewesen. Also wir haben wirklich auch das beste Jahr gehabt vor ihnen und haben dort auch super gestartet gehabt. Und das ist natürlich dann schon gerade ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren. Aber ja, die Situation war natürlich haarsträubend und die letzten eineinhalb Jahre war nur noch Krisenmanagement. Und das war natürlich intensiv. Wir hatten auch niemanden entlassen, alle behalten. Aber man musste extrem flexibel sein. Also es wissen ja viele, sei das mit den Angebotsrückstufen, weniger Mitarbeiter einstellen, teilweise täglich reagieren aufgrund der Massnahmen. Und das war schon sehr intensiv gewesen.
Etwas anderes, was auch Sorgen bereitet, ist der Fachkräftemangel. Das ist omnipräsent. Was möchtet ihr, um dem zu entgegnen?
Es ist extrem schwierig. Am besten alle zwei teilen, damit wir die Arbeit arbeiten können.
Zwei Schichten arbeiten.
Genau. Ja, also wir wirklich, jeder hat selber müssen noch mehr anpacken. Und wir haben wirklich ein extrem gutes Team. Wir haben den Mangel auch gespürt, weil wir haben gleich auch natürliche Abgänge und gerade Aushilfestudies, die während dem Lockdown durch sich dann umorientiert haben, weil sie etwas machen mussten. Auch wenn sie auf Kurzarbeit waren, irgendetwas müssen sie gleich machen. Meine Freundin musste anpacken und unterstützen. Ich habe in der Küche ausgeholfen und wir haben im Sommer eigentlich so ein starkes laufendes Business gehabt. Irgendwann haben wir sagen, hey, wir vergeben nicht mehr alle Tische. Teilweise sind Tische sind reserviert geblieben und sind nicht vergeben worden, weil wir einfach haben müssen schauen mussten, die Qualität zu halten und die Leute einfach nicht verbrennen. Die Leute haben extrem Gas gegeben. Es war wirklich mega schön gewesen, aber wir waren am Limit gewesen.
Auf was achtest du bei der Auswahl vom Personal und etwas musst, wer musst anstellen?
Auf Ausstrahlung, Persönlichkeit, Charakter. Fachlich ist für mich wirklich zweitrangig. Es ist natürlich immer gut, wenn schon Erfahrung rum ist. Das sollte gegeben sein. Aber ich habe auch schon viele Leute eingeschafft, die wirklich nicht grossen Background hatten. Aber auch vom Typ her kannst du einstellen und mit den Leuten handeln. Und das ist fast wichtiger, weil das Fachliche kann ich beibringen, aber die Persönlichkeit von einem Menschen kann ich nicht mehr gross verändern.
Du hast dir auch einen Namen gemacht in der Gastro-Szene, auch zusammen mit dem Geschäftspartner, unter anderem Samuel. Für uns, du weißt, auf was es drauf ankommt. Welchen Tipp kannst du einem Gastronom geben, der gerne das Ganze einsteigen würde?
Ja, Passion. die Liebe zur Arbeit, zum Detail, zur Qualität. Man muss Menschen gerne haben, man muss, darf sich nicht zu schade sein. Ich sage, gerade wenn man etwas neu macht am Anfang, muss man alles geben. Das sind lange Tage, das sind 15-16-Stunden-Tage. Ich empfehle Schließungstage, da haben wir wenigstens Zeit ein bisschen Pause. Das ist,
was ihr aber nicht habt.
Was wir nicht haben. Ja, oder auch Betriebsferien, das sind Sachen, die man wie mal wirklich dann zu hat. Und wenn 365 Tage bist du halt wirklich nonstop on. Mhm. Und ich bin jetzt der Typ, der immer erreichbar ist und das auch will. Weil lieber gerade können aus der Situation raus, wenn es braucht, etwas können lösen, als wenn ich dann zurückkomme aus dem Frei und dann etwas falsch gelaufen ist. Aber mein Team ist, funktioniert super, dass sie mich da auch nur im äußersten Notfall anrufen. Mhm.
Wo siehst du das grösste Entwicklungspotenzial für Gastronomie in der Schweiz?
Ja, das ist schwierig so allgemein
zu sagen. Ich merke, es gehen viele Restaurants auf, aber nach kurzer Zeit mache ich es wieder zu. Also irgendetwas läuft doch nicht so richtig, oder?
Ja, wahrscheinlich ist es viel, stellt sich es einfacher vor, als es ist. Man hat zwar gute Ideen und im Kopf funktioniert das alles. Dann geht es schon mal auf die Finanzierung. Irgendwann fehlt dann vielleicht das Geld, dann macht man dort wieder Einsparungen. Und dort ist sicher auch wichtig, dass man, wenn man sich selbstständig macht oder einen Betrieb aufmacht, dass man auch wirklich die Zahlen kennt. Also das A und das O, dass man weiss, um was geht es, Kennzahlen. Wo muss ich schauen, ist es verrupft sein. Und einen gewissen Schnauf braucht man, es braucht Aufbauarbeit und alles. Und schlussendlich, es kann das coolste Konzept sein und es kann die beste Arbeit sein, aber irgendetwas, wo gerade den Nerv nicht triffst und dann einfach nicht funktioniert.
Offenbar machen wir vieles richtig. Was werde ich jetzt auch für ein Bodo und Storchen erleben, wenn ich in die Restaurant gehe, in die Brasserie und Restaurant?
Im Bodo ganz klar das Bodo, so wie es ist. Das ist ganz klar. Dort ist die grösste Herausforderung, Qualität stets zu haben, konstant. Dort werden wir vielleicht ein paar neue Gesichter sehen. Ein paar neue Weine, da könnt ihr euch auch freuen. Mhm. Und im Storchen, dort ist es immer noch auch eine Selbstfindungsphase. Was auch wichtig ist, wenn man einen Betrieb neu aufmacht, dass man versucht, ein bisschen zu schauen, okay, wo drückt der Schuh, dass man auch traut, Anpassungen zu machen. Natürlich nicht gerade jede Woche, da macht man die Gäste natürlich noch verrückt. Und verwirrt sie auch. Aber dort ist schon auch gegeben, dass wir wirklich das Thema Wein im Fokus haben. Mit Tapas und so. Es wird ein Place to be sein, sei es mit kleinen Anlässen, sei es einfach zum noch eins zu nehmen und dass man wirklich auch dort die Möglichkeit hat, die Weinwelt kennenzulernen und geniessen.
Alles, was du jetzt erzählt hast, klingt noch viel Durchhaltevermögen und viele Schwierigkeiten, das reflektieren. Zum Schluss machen wir aber eine einfache, schnelle rote Runde, eine Fragerunde besser gesagt. Und ich ziehe Begriff, du entscheidest dich für einen und sagst warum. Ich starte ganz einfach, Schnecke oder Pizza?
Schnecke. Einfach, oder? Muss ich glaube nicht erklären.
Das nächste ist auch sehr einfach, Yoga oder Fußball?
Yoga.
Da gibt es einen Grund.
Ja, weil natürlich meine Freundin ist Yogalehrerin. Und ich mache selber nicht so viel, aber ich erlebe auch natürlich ihre Art. Es tut dich auch auf den Boden abholen und es gibt wieder gewisse Ruhe. Und in den Ferien mache ich sehr viel Yoga mit ihr, wo wir früh aufstehen und dann Sonnengruß und alles durchmachen. Oder Power Yoga, was auch immer. Und es tut extrem gut.
Und zum Schluss eine musikalische Frage: Stefan Eicher oder Patent Ochsner?
Kommen wir nicht drauf an.
Okay. Luca, ich danke dir vielmals für das Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke. Merci mal.